Heute, am 24. Juni, ist Johannistag, Johannistag. Und ich begrüße Sie zu unserer Bibelstunde an diesem Sonntagnachmittag. Johannistag. In der Herrnhuter Losung ist aus diesem Anlass zu lesen: Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers. Doppelpunkt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3,30. Manchem von uns ist der zweite Teil dieser Aussage sehr bekannt, mir auch. Ich muss abnehmen. Aber wir dürfen sicher sein, Johannes sagte das nicht, weil es die Waage signalisiert hat. Er hat ja auch sehr spartanisch gelebt. Johannes wollte damit sagen, damals, und er will es uns heute Nachmittag auch sagen, Jesus soll immer wichtiger werden, auch für uns ganz persönlich. Unsere eigene Wichtigkeit soll kleiner werden, denn die steht uns manchmal im Weg. Und dass uns Jesus größer und wichtiger wird, das kann auch in dieser Bibelstunde geschehen. Ich möchte jetzt am Anfang noch alle grüßen, die mithören, meine Schwestern unten im Weitblick und auch die Besucher, die oben im Mutterhaus mit dabei sind. Und dann singen wir jetzt zum Anfang das Lied 43, Groß ist dein Name. Ich sagte eben, Jesus soll uns größer und wichtiger werden. 43. Dann beten wir miteinander und danken dir von ganzem Herzen, lieber Herr, dass wir diese gemeinsame Stunde erleben dürfen. Danke, dass wir uns aufmachen konnten hierher. Danke, dass du auch da bist, Herr. Und das ist uns das Wichtigste in dieser Stunde, dass du in unserer Mitte bist und dass du dir vorgenommen hast, uns zu segnen. Herr, du kennst jeden von uns. Du kennst dich aus bei uns. Und darum weißt du auch, was du heute Nachmittag sagen und schenken willst, wo du ermutigen willst, wo du Wegweisung geben willst aus deinem Wort. Wir danken dir, Herr. Und danke, dass dir viel dran liegt, dass du uns groß wirst und wichtig wirst, weil es für uns und für unsere Umgebung so wichtig ist. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass du uns jetzt die offenen Ohren schenkst, die offenen Augen und das hörbereite Herz. Danke, dass du da bist, um zu segnen. Amen. Eine Frage von Professor Helmut Thielicke soll am Anfang stehen. Sollten wir nicht sehen, dass Lachfalten um die Augen ein besseres Zeichen von Glauben sind als Sorgenfalten? Haben Sie Sorgenfalten? Ich sorge mich oft. Dazu könnte ich manches aufzählen und Sie wissen auch, was für Sie oft Anlass ist zum Sorgen. Aber halt! Als Christen kennen wir Gottes Wort und darum wissen wir auch, was unser Herr zum Sorgen sagt. Sich sorgen, sagt er, das ist Sache der Heiden. Natürlich, die müssen sich sorgen, denn ihre Götter kümmern sich nicht um ihre alltäglichen, wichtigen Dinge. Wir aber, wir haben einen anderen Gott. Wir haben einen Vater, der weiß, was wir brauchen, schon ehe wir ihn darum bitten. Ich lese zwei Verse aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit sollen wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Matthäus 6, 31 und 32. Nach dem allem trachten die Heiden. Trachten. Das ist so ein Wort, das wir heute wenig oder gar nicht benutzen. Was bedeutet das denn? Wenn ich nach etwas trachte, dann will ich es unbedingt haben oder will es erreichen, weil es mir sehr wichtig ist. Aber das Trachten der Heiden, das Jesus hier erwähnt, das passt eigentlich nicht zu uns, denn wir sind Gottes Kinder. Das sagt unser Herr sehr deutlich. So weit, so gut und auch verständlich. nur nicht einfach umzusetzen. Aber nach den deutlichen Worten des Herrn in der Bergpredigt gegen das Sorgen ist es dann auf den ersten Blick doch zum Staunen, was wir dann als Wort von ihm im folgenden Vers, in Vers 33 lesen. Da könnte man doch echt draus kommen. In der Luther-Übersetzung beginnt dieser Vers dann eben mit diesem Wort: trachtet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was wird dann zufallen? Alles, was in den vorausgehenden Versen beim Sorgen genannt ist. Ja, nun fragen wir, sollen wir doch sorgen? Ja, diese eine Sorge sollte es bei uns geben. Dr. Gerhard Meyer nennt sie die Zentralsorge. Das heißt, an ihr entscheidet sich ganz vieles. Mancher von uns, das betrifft jetzt die älteren Jahrgänge, mancher von uns hat es schon im Konfirmandenunterricht gelernt, ich auch. Da hieß es, was soll deine vornehmste Sorge sein in diesem Leben? Wer weiß die Antwort auf diese Frage, wer hat sie damals gelernt und nicht vergessen? Dass ich dem Ruf Gottes folge und das Himmelreich gewinne, wie Christus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nun, es ist nicht so, dass ich nicht Christ sein kann ohne diese Zentralsorge. Ich kann auch Christ sein, wenn mir das nicht das Wichtigste ist, was hier als das Wichtigste bezeichnet wird. Ich könnte es wohl auch ohne, und Sie könnten es auch. Gerettet sind wir dann trotzdem. Aber wir versäumen dann ganz viel Kostbares, wenn uns das eine, oder soll ich sagen, der eine, nicht das Wichtigste ist. Wir geben uns dann mit viel weniger zufrieden, mit viel zu wenig geben wir uns zufrieden und wir bleiben uns, uns selber und dem Herrn und den Menschen vieles schuldig. Pfarrer Fritz Grünzweig sagt zu Matthäus 6,33, das Trachten, also das Wollen der Jesus-Nachfolger, ist darauf gerichtet, dass Gott in ihrem Leben ganz zur Herrschaft kommt. Ganze Herrschaft Gottes in meinem Leben? Will ich das? Wollen Sie das denn? Wollen wir nicht auch noch oder sogar vor allem unser eigener Herr sein? Aber Herrschaft Gottes hat nichts mit beherrscht werden zu tun, sondern mit beschenkt werden. Ihn ganz Herr sein lassen, das heißt mit ihm leben, und das ist ein reiches Leben. Dieser Herr knechtet uns nicht. Das tut ein anderer. Denn dieser Herr liebt uns. Es ist die größte Lebenshilfe, ganz mit diesem Herrn zu leben. Nicht ein leichtes Leben ist uns damit garantiert, aber ein gesegnetes Leben. Darum ist es vielmehr eine Einladung, wenn Jesus Christus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Da füge ich noch hinzu, Gerechtigkeit. Das ist das, was es nur bei Jesus Christus gibt. Durch ihn sind wir gerecht gemacht, recht vor Gott. Jetzt lasse ich Sie teilhaben an einer Entdeckung, die mich sehr gefreut hat. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Vielleicht erinnert sich mancher von Ihnen, vor einiger Zeit war Pfarrer Winrich Schäffbuch hier und sein Thema in der Bibelstunde war die Gnade. Und in diesem Zusammenhang hat er die Strophe aus einem Lied erwähnt, das in keinem unserer Liederbücher zu finden ist. Das hat er auch sehr deutlich gesagt, er hat sehr gesucht. Aber im Liederbuch der Neuapostolischen Kirche ist dieses Lied drin. Und wenn Sie den Text kennenlernen, dann bedauern Sie es vielleicht, so wie ich, dass wir es nicht in unseren Büchern haben. Das Lied ist von Friedrich August Gottreu Toluk. Das ist nicht ein schöner Name, Gottreu. Also drei T sind da in der Mitte. Gottreu Toluk. Er war Theologieprofessor in Halle, geboren am 30.03.1799 in Breslau, gestorben am 6.10. 1877 in Halle. Und nun im Text der ersten Strophe dieses Liedes habe ich meine Entdeckung gemacht. Und am Ende der Bibelstunde können Sie draußen am Ausgang, da sind ja rechts und links so ein kleines Tischchen mit Flyers und so, und da stehen zwei Körbchen, wo das ganze Lied dann drin ist. Also vier Strophen sind es. Sodass Sie nachher, wenn Sie wollen und wenn Sie das ganze Lied gerne haben wollen, sich da eins mitnehmen können. Das sind genügend da. Also in der ersten Strophe dieses Liedes habe ich meine Entdeckung gemacht. Was habe ich entdeckt? Eine vierfache Antwort fand ich auf die Frage, wie es ganz praktisch aussieht, dieses Gott zuerst, also das Leben mit der Zentralsorge. Trachte zuerst, hat Jesus Christus gesagt. Und die vier praktischen Hilfen dann, die in der Liedstrophe genannt sind, sind ja längst nicht alles, was zum Christenleben gehört. Aber es sind vier wesentliche Punkte. Das war meine Entdeckung dabei. Und ehe sie genannt werden, nennt Professor Tolluk in den beiden ersten Zeilen des Liedes sein Trachten, sein unbedingtes Wollen. Und da heißt es, das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage. Und dann zählt er auf, vier Dinge. Also er sagt damit, darum soll es mir vor allem gehen. Er schreibt in diesem Liedanfang also sehr persönlich, an allen meinen Tagen soll es meine Sorge, meine Frage sein, vor allem anderen soll es mir darum gehen. Da schiebe ich jetzt doch die Frage ein, weil ich sie mir zuerst selber gestellt habe, worum geht es uns denn vor allem? Was ist uns denn das Wichtigste? Also worum ging es dem Herrn Professor Tolluk? Ich lese Ihnen die ganze Strophe, den Anfang habe ich schon gesagt. Das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage. Und nun die vier Punkte. Ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade bleibe, ob sein Heiliger Geist mich treibe, ob ich folge, wie er führt. Also sein erstes Anliegen, ob der Herr in mir regiert. Wir können den Herrn Professor nicht mehr fragen, wie er das gemeint hat. Darum wiederhole ich jetzt hier das Wort von Pfarrer Fritz Grünzweig, das ich vorhin schon sagte, und er dasselbe sagen wollte. Das Trachten, also das Wollen des Jesus-Nachfolgers, ist darauf gerichtet, dass Gott in seinem Leben ganz zur Herrschaft kommt. Ob der Herr in mir regiert. Wer die Herrschaft hat, der darf regieren. Nun wollten die beiden Männer, Pfarrer Grünzweig und Professor Tolluk, ganz gewiss damit nicht sagen, dass uns diese Sorge, diese Zentralsorge, alle Tage schwer bedrücken soll. Das würde ja dann wieder Sorgenfalten geben. Aber wichtig soll sie sein, diese Frage, mitten im alltäglichen Leben, alle meine Tage. Ich habe nun Petrus zur Hilfe geholt. Wir kennen ihn sehr gut aus unserer Bibel. Und da wird uns doch in Lukas 5 berichtet, dass einige Männer die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen haben. Die Netze sind leer geblieben. Eine ganze Arbeitsnacht war umsonst. Sie werden von ihrer Arbeit am Ufer am anderen Morgen aufgeblickt haben, als sich ein Mann genähert hat. Fremd war er ihnen nicht, sie hatten ihn schon gesehen und gehört. Jesus war am Überlegen, wie er der großen Menge, die ihn hören wollte, die zuhören wollte, gerecht werden konnte. Und so sprach er die Fischer an mit seiner Bitte. Und die Bitte wurde ihm erfüllt und er stieg in eines der Boote. Es gehörte Simon Petrus. Der hat zu der Zeit schon an Jesus geglaubt. Seinen Anfang erfahren wir in Johannes 1, 41 und 42. Aber er arbeitet zu dieser Zeit noch in seinem Beruf als Fischer. Jesus hat gepredigt und als er aufgehört hat, von diesem Boot aus zu predigen, da wollte er sich vielleicht noch bedanken für die Bereitschaft, ihm das Boot als Kanzel zu geben. Aber was Jesus dann sagte, das hörte sich zuerst nicht als Dankeswort an. Das war einfach ein Auftrag an sehr müde Männer. Er sprach zu Simon Petrus, fahre hinaus bis dahin, wo es tief ist. Und am allerliebsten hätte Petrus Nein gesagt zu diesem Auftrag. Und er hätte auch einen Grund gehabt, nicht nur die Müdigkeit. Er hätte sagen können, wir haben während der ganzen Nacht, also zur üblichen Zeit des Fischens, nichts gefangen. Warum wollten wir es beim Tageslicht zur unüblichen Zeit tun? Petrus konnte denken, ich bin doch der Fachmann auf diesem Gebiet, er doch nicht. Aber für Petrus war dann klar, Jesus kennen und zu ihm gehören ist das eine. Ihm glauben und gehorchen ist dann die Konsequenz. Es ging jetzt nicht um das Wissen des Petrus, auch nicht um seine Erfahrung, sondern um das Vertrauen und Gehorchen. Und Petrus hat seine Argumente überwunden, die menschlich gesehen so richtig waren, und sagte, Herr, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Lukas 5, Vers 5. Herr, du sollst jetzt bestimmen. Du als der Herr, nicht ich. Petrus stellte das Wort des Herrn über alles eigene Wissen. Der Herr sollte regieren und er will tun, was Jesus gesagt hat. Wenn Jesus unser Herr ist, dann bedeutet das, tun, was sein Wort sagt. Herr, auf dein Wort hin. Was du sagst und was du willst, das will ich tun. Freilich ist es immer wieder ein Wagnis, dem Herrn zu vertrauen. Es war auch ein Wagnis, da jetzt hinauszufahren, zu dieser unüblichen Zeit. Es ist immer wieder ein Wagnis, dem Herrn zu gehorchen. Tun, was er sagt. Das heißt dann, er hat recht, auch wenn scheinbar manches oder sogar vieles dagegen spricht. Vielleicht hat Petrus sich jetzt lächerlich gemacht vor seinen Berufskollegen, vor den anderen Fischern. Aber wir merken an seinem gehorsamen Tun, dass ihm Jesus als Herr schon viel bedeutet hat. Übrigens, je mehr Jesus einem Menschen bedeutet, umso mehr ist Vertrauen und Tun das Normale. Nicht das Leichteste, das sage ich nicht. Nein, manches Mal ist es sogar schwer, aber richtig. Und damals hat es sich gelohnt. Jesus ist ja auch der Herr über die Schöpfung und das Ergebnis des Fischzugs war ganz gewaltig. Die Netze wollten zerreißen. Und dazu sagt Dr. Gerhard Meyer, es ist eine Frage, wo haben wir auf Jesu Worte hin gehandelt? Wo haben wir unsere Besserwisserei zurückgesteckt? Sind nicht auch wir Christen der Meinung, manches besser zu wissen als die Bibel? Ohne Gehorsam hätte Petrus kein Wunder erlebt. Sind solche wunderbaren Erfahrungen bei uns so selten, weil unser bedingungsloses Vertrauen und der Gehorsam auf sein Wort hin so selten geworden sind? Die zweite Frage oder das zweite Anliegen von Professor Tholuck in diesem Lied, ob ich in der Gnade stehe, fragt er sich. Petrus hat den großen Erfolg beim Fischfang nicht sofort als große Freude, sondern zuerst als Grund zu einem großen Schrecken erlebt. Denn das Wunder hat ihm gezeigt, welch abgrundtiefer Unterschied ist zwischen Jesus und ihm. Er hat Jesus als Gott erkannt an diesem Wunder. Und das war fast nicht auszuhalten, weil er gleichzeitig sich selber gesehen hat wie noch nie. Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein Sünder. Lukas 5, Vers 8. Und Petrus hat den Eindruck, das darf nicht sein, dass Heiligkeit und Unheiligkeit so nahe beieinander sind in einem Fischerboot. Petrus, ein frommer Jude, sagte, ich bin ein Sünder. Ich bin zwar scheinbar in den Augen der Menschen und bisher auch in meinen eigenen Augen ein frommer Mann, aber nun weiß ich, dass ich ein Sünder bin und nicht wert, mit Jesus zusammen zu sein. Jesus-Nachfolger, fromme Leute, die aber nie diese Entdeckung des Petrus machen, ich will es mal so sagen, kommen nicht sehr weit in ihrem Christenleben. Es muss einmal das erste Mal und dann immer wieder, auch dieses Erschrecken geben über die Sünde im eigenen Herzen. Wer als Kind Gottes sich nicht so sieht, wie er wirklich ist, der sieht auch den Herrn nicht so, wie er ist. Und dann wird es ein armes Christenleben. Aber wenn wir unsere Sünde erkannt und bekannt haben, einmal das erste Mal und dann noch viele Male, dann erfahren wir bei Jesus, dass wir begnadigte Sünder sind. Wir werden nie keine Sünder sein, aber begnadigte Sünder. Und er liebt uns Sünder. Nicht, weil wir Sünder sind, sondern obwohl wir es sind. Petrus hat bestimmt gedacht, Jesus wird auf meine dringende Bitte hin das Boot verlassen. Natürlich wird er das tun. Aber Jesus trennt sich nicht von dem, der seine Sünde erkannt hat, die Jesus ja schon lange kennt. Jesus hat etwas ganz anderes getan. Er sagte, fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht fürchten, denn für Sünder gibt es Gnade. Jesus wusste ja damals schon, dass er wegen der Sünde, auch wegen der Sünde des Petrus, ans Kreuz gehen wird und dort die Strafe für die Sünde, für die des Petrus, für meine, für ihre, auf sich nehmen wird. Darum kann Gott Gnade vor Recht ergehen lassen. Dort am Kreuz von Golgatha ist es mit rechten Dingen zugegangen, denn die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, 5. Aber was meint nun der Professor Toluk mit den Worten, ob ich in der Gnade bleibe? Wenn man es ganz einfach sagen will, er will nicht vergessen, dass es die Gnade gibt und dass er die Gnade braucht. Auch der Theologieprofessor braucht sie. Auch er wäre ohne diese Gnade verloren. Und darum ist es für ihn und für uns eine große Freude, im Wort Gottes zu erfahren, dass es die Gnade gibt, Gnade genug. Sie reicht aus, sie ist so reichlich vorhanden, dass wir eine Gnade um die andere nehmen dürfen. Wir dürfen von der Gnade leben. Das Nehmen der Gnade erfreut unseren Herrn. So oft wir Gnade nehmen, weil wir sie brauchen, bereiten wir ihm Freude und Ehre. Was ist Gnade? Man kann es vielleicht ganz kurz so sagen, es ist das unverdiente Erbarmen Gottes gegenüber Sündern, die das Gegenteil verdient hätten. Aber noch einmal frage ich, was heißt es dann in der Gnade stehen, in der Gnade leben? Es heißt nicht vergessen, dass es die Gnade gibt und nicht vergessen, dass ich die Gnade brauche und davon leben darf. Also von diesem unverdienten Erbarmen Gottes darf ich leben. Es heißt immer wieder zu staunen über das, was uns damit geschenkt ist. Es heißt auch, mit jeder Sünde kann ich sofort zum Herrn gehen und sie bekennen. Wir wollen nicht vergessen, dass wir Sünder sind, die von der Gnade leben dürfen. Und in der Gnade leben heißt außerdem, ganz oft diesen freien Zugang zum Thron der Gnade zu nützen, also zu beten. Ich komme zur dritten Frage und Sorge von Professor Toluk. Ob sein Heiliger Geist mich treibe, hat er sich gefragt. Ob es sich damals herumgesprochen hat in der Garnisons- und Hafenstadt Caesarea? Hast du gehört? Ein Jude ist in das Haus des Hauptmanns Cornelius gekommen. Ein Jude? Das kann kein frommer Jude gewesen sein, denn der tut das niemals. In das Haus eines Heiden gehen, niemals. Aber es ist tatsächlich geschehen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 10. Der fromme Jude mit dem Namen Petrus hat im Haus des Cornelius sein Kommen dann so erklärt. Gott hat es mir gesagt, dass ich zu dir kommen soll. Apostelgeschichte 10, 28. Es hat wahrhaftig ein deutliches Reden Gottes gebraucht, bis der fromme Jude Petrus begriffen hat, dass er im Auftrag des lebendigen Gottes etwas tun sollte, was er bisher für völlig falsch gehalten hatte und darum für unmöglich. Petrus hat bisher die Menschen in zwei Klassen eingeteilt. Die Juden sind die Reinen, die Heiden sind die Unreinen. Aber dann bekam er von Gott eine sehr anschauliche Unterweisung. Durch eine Gegenstandslektion, so nennt man es beim Unterrichten, wenn mit Hilfe eines Gegenstandes etwas deutlich werden soll. Ein Tuch, in dem Tiere waren, hat Petrus gesehen, vom Himmel herabkommend. Und mit ihnen bekam er den Auftrag Gottes, die Tiere zu schlachten und zu essen. Aber Petrus sagte ein klares Nein dazu. Niemals würde er die jüdischen Speisevorschriften übertreten, die das so eindeutig verboten haben. Petrus konnte nicht verstehen, warum Gott das von ihm wollte. Er konnte es darum nicht verstehen, weil er etwas Wichtiges noch nicht begriffen hatte. Er hat noch nicht begriffen, dass durch Jesus Neues geworden ist. Apostelgeschichte 10 heißt ja, Jesus ist wieder zurückgegangen in den Himmel. Das erfahren wir auch in der Apostelgeschichte, aber ganz vorne. Und Petrus hat es noch nicht begriffen, dass durch Jesus, durch das, was er getan hat hier auf dieser Erde, dass dadurch etwas Neues geworden ist. Er hätte es wissen können, denn der Herr Jesus hatte seinen Jüngern beim Abschied gesagt, geht hin in alle Welt. Er hat nicht gesagt, geht dahin, wo die Juden sind und nur dahin. Nein, so umfassend war der Marschbefehl des Herrn und mache zu Jüngern alle Völker. Jesus ist der Retter für alle Menschen geworden. Niemand sollte ausgeschlossen sein. Darum will er, dass seine Boten in die Häuser und in die Länder der Heiden gehen. Als dann Boten des Hauptmanns Cornelius vor der Tür des Hauses standen, in dem Petrus zur Herberge war, in Joppe, und Gott ihm sagte, die habe ich gesandt, da hat er verstanden, was Gott ihm durch die Lektion auf dem Dach, dem Tuch, mit den Tieren, sagen wollte. Und Petrus ging mit den Boten nach Caesarea. Er ging tatsächlich in das Haus des Heiden, Cornelius. Und dieser Mann, Cornelius, hatte den großen Wunsch, von Gott noch mehr zu hören, als er schon gehört hat, und ihm dann zu gehören. Nun war es auch eindeutig, was Gott auf dem Dach des Hauses gesagt hatte, angesichts der unreinen Tiere. Er hatte gesagt, was Gott gereinigt hat, das darfst du nicht unrein nennen. Was für eine Lektion Gottes. Und im Haus des Cornelius konnte Petrus dann sagen, Gott hat es mir gesagt. Und dann konnte er den versammelten Heiden die gute Nachricht, das Evangelium sagen, und sie empfingen den Heiligen Geist. Heiden erlebten eine Wiedergeburt. Heiden wurden Gottes Kinder. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat dem Petrus gezeigt, was dran war. Und Gott will auch uns zeigen, was dran ist. Mitten in unserem Alltag. Genau das war Professor Tholucks Anliegen, dass er so formuliert hat, ob sein Heiliger Geist mich treibe, das wünschte er sich, das wollte er. Petrus hat sich von Gottes Geist zeigen lassen, was Gott jetzt von ihm wollte. Und wenn wir mit dem Herrn leben wollen, wirklich mit ihm leben wollen, dann brauchen wir diese Leitung bis in die kleinen Dinge. Dazu ein Beispiel, wie es mitten im Alltag geschehen kann. Das heißt, es ist an einem Sonntag geschehen, was ich Ihnen vorlese. Heinrich Kemmer erzählt, die Glocken läuten. Eben ziehe ich mir den Talar an. Agende und Bibel liegen bereit. Plötzlich merke ich, dass der Kragen nicht in Ordnung ist. Wie ist so etwas nur möglich? Gerade in diesem Augenblick bricht der Kragenknopf. Ungeduldig rufe ich meine Frau. Bitte schnell einen Kragenknopf. Eilig durchsucht sie alle Schubladen. Nirgends ist einer zu finden. Ich kann doch unmöglich so in die Kirche gehen. Man kann auch jetzt nicht mehr zum Kaufmann schicken. Immer noch kramt meine Frau in den Schubladen. Die Glocken hören schon auf zu läuten. Meine Sammlung ist dahin. Die Unruhe hat mich gepackt. Und im Zorn rufe ich, so etwas darf doch nicht vorkommen. Da endlich ist der Knopf gefunden. Und nicht ohne Erregung betrete ich die Sakristei. Die Gemeinde singt bereits Morgenglanz der Ewigkeit. Ich kann nicht mitsingen. Unmöglich kann ich so die Kanzel besteigen, das ist mir klar. Ich schaue ins Gesangbuch. Wie viele Verse sind es noch? Soll ich so zum Altar gehen? so die Liturgie halten. Wie sagt doch Paulus, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Mir ist klar, dass ich die Sache sogleich in Ordnung bringen muss. Jeder Aufschub hieße, dem Feind jetzt nachzugeben. So öffne ich die Tür zum Kirchenstuhl meiner Frau, gebe ihr einen heimlichen Wink, sie kommt sofort. Und als ich ihr die Hand entgegenstrecke, liest sie in meinen Augen die unausgesprochene Bitte. Und die dann folgende Liturgie wurde zu einer Anbetung aus gereinigtem Herzen. So, und noch viel anders kann es aussehen, wenn Gott uns leitet, wenn Gott uns sagt, was jetzt dran ist. Aber nun frage ich noch, was sind denn die Voraussetzungen, dass der Geist Gottes uns treiben und zeigen kann, was dran ist? Oswald Smith sagt, das ist eigentlich ein großes Wort, ich löse meine Probleme, noch bevor sie auf mich zukommen. Na, wie macht man das? Und dann sagt er aber gleich, morgen für morgen bin ich mit meinem Herrn zusammen. Also ehe der Tag beginnt. Geistlich wach werde ich durch diese Begegnung mit ihm. Geistlich wach und gestärkt, ausgerüstet von ihm für den Tag. Also noch ein viertes Anliegen, das wir in dieser Liedstrophe finden. Ob ich folge, wie er führt. Dreimal wurde Petrus nach seiner Liebe zum Herrn gefragt und dreimal konnte er nichts anderes sagen, als Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ebenfalls dreimal kam der Auftrag des Herrn für seinen Jünger, weide meine Schafe. Echte Liebe ist ohne Vertrauen nicht denkbar. Und in der Fortsetzung des Gesprächs zwischen Jesus und Petrus ging es dann um Vertrauen, ja mehr noch um das Anvertrauen. Jesus sprach von der Zukunft des Petrus. Und die darin verborgene Frage ist ja auch eine Frage an uns. Kannst du dich dem Herrn ganz anvertrauen? Ich lese aus Johannes 21 die Verse 18 und 19. Jesus sagt zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ich bin immer wieder bewegt von dem Bild, das Jesus hier in seinen Worten gebraucht. Du wirst deine Hände ausstrecken und dich führen lassen. Die Hände ausstrecken heißt ja, etwas mit sich geschehen lassen. Und es ist gleichzeitig vielleicht auch Ausdruck einer Bitte. Ja, Herr, so. Wir wissen ja, was wir in unserer Zukunft wollen und was wir lieber nicht wollen. Vor manchem fürchten wir uns. Petrus, du wirst geführt werden, wohin du nicht willst. Wir wollen das Schwere nicht. Wir müssen es auch nicht wollen. Aber bereit sein, wenn er es will. Und diese Bereitschaft macht Jesus deutlich, wenn er von den ausgestreckten Händen spricht. Diese Haltung einzunehmen, ist nur möglich mit einem tiefen Vertrauen zu diesem Herrn, der führen will. So nimm denn meine Hände und führe mich. Jesus wirklich nachfolgen heißt, er geht voran. Er hat die Führung in meinem Leben übernommen und ich habe sie ihm übergeben. Bedenken wir, zu Petrus gehörte es doch bisher, dass er sich energisch selber gürtete und ging. Und nun hat er sich so gründlich kennengelernt durch sein Versagen bei der Verleugnung seines Herrn. Er ist mit seinem eigenen Denken und Handeln und Reden gescheitert, so sehr, dass er jetzt ein Ja hat zur Führung durch seinen Herrn. Vielleicht war er sogar froh, dass er jetzt seine Hände ausstrecken durfte, um sich führen zu lassen. Ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren, so geh denn mit mir aus und ein. Ach Herr, erhöre meine Bitten und leite mich auf allen Tritten. Ich gehe keinen Schritt allein. So sagt es Karl Heinrich von Bogatzky in seinem Lied O Gottes Sohn, du Licht und Leben. Nebenbei gesagt, ich liebe Choräle sehr, aber dieser ist mir einer der kostbarsten. Aber nun die Frage, wer führt in unserem Leben? Wir wissen nicht, wie der Herr uns führt, wie der Herr uns führt. Können wir Ja sagen im Blick auf unsere Zukunft, die wir nicht kennen, aber er kennt sie? Das bedingungslose Ja, das aus dem bedingungslosen Vertrauen kommt. Ein ganz praktisches Beispiel zum Schluss zu diesem Ja. Pastor Ernst Modersohn erzählt, ich vergesse nie, wie meine Frau eines Tages zu mir kam, als unser Erstgeborener schwer krank da niederlag. Sie sagte, wenn der Herr Jesus jetzt zu mir käme und sagte, wie soll ich es machen? Soll ich ihn euch nehmen oder soll ich ihn euch geben, euch lassen? Ich könnte doch nur sagen, Herr, wähle du für mich. So völlig vertraue ich ihm, dass er keinen Fehler macht. Und ihr Mann, also Pastor Modersohn, sagt dann weiter, gewissermaßen auch zu uns heute Nachmittag, weil ich nun durch Jahrzehnte erfahren habe, wie gut es sich durchs Leben wandern lässt, wenn Jesus der Herr und Meister sein darf. Und ich sage noch einmal, nicht leicht. Das heißt nicht leicht, aber wie gut. Möchte ich dich bitten, sagt Pastor Modersohn, gib ihm auch die Führung deines Lebens ganz in die Hand. Er führt dich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und er sagt es, und er sagt es immer wieder zu dir, folge du mir nach. Das waren jetzt 4 Sorgen, die sein dürfen. Ja, die sogar sein sollen. Ich lese diese erste Strophe noch einmal mit diesen 4 Anliegen. Das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade bleibe, ob sein Heiliger Geist mich treibe, ob ich folge, wie er führt. Und ich erinnere Sie noch einmal dran, Sie können draußen dieses kleine Liedblättchen mit allen 4 Strophen mitnehmen. Dann möchte ich beten. Lieber Herr Jesus, es ist ganz wunderbar zu bedenken und auch zu erleben, wie du uns für uns sorgst, wie du uns auch das Sorgen deshalb verbietest, weil du doch für uns sorgst, so wie du es für richtig hältst. Herr, du möchtest so gerne unser Vertrauen. Und du möchtest mehr als das Vertrauen einmal hier und einmal da und dann wieder nicht, sondern du möchtest, dass wir uns dir anvertrauen. Herr, was ist das für ein Angebot von dir, dass wir uns ganz in deine Hände geben dürfen, dass wir uns ganz dir überlassen dürfen. Herr, wir werden dadurch nicht unmündig. Wir dürfen mit dir leben, mit dir zusammenleben, wir dürfen dich erleben als den großen und wunderbaren Herrn. Und ein Dichter sagt, du hast mein Leben so reich gemacht. Danke, lieber Herr. Danke jetzt für dein Wort. Danke, dass du es schenkst, Herr, dass das eine oder andere, was uns wichtig geworden ist, nicht ganz schnell wieder vergessen wird. Du kannst es uns bewahren. Du kannst uns helfen, wo wir deine Hilfe brauchen. Danke dir auch, dass du mit uns in die neue Woche gehst und dass wir mit dir gehen dürfen. Und immer wieder bitte ich dich auch, Herr, für die, die auch dir nachfolgen, die sich auch dir anvertraut haben und darum leiden müssen in der Verfolgung. Herr, stärke du sie. Danke, dass du weißt, was sie brauchen, bis in die kleinsten Dinge hinein. Segne du sie und mach auch ihr Leben reich, Herr, unter diesen schweren Umständen. Wir danken dir, Herr, dass du solch ein Herr bist. Amen.